Wenn es dir geht wie mir, dann gibt es immer wieder Situationen, wo wir in unserem Leben einfach getrieben sind. Irgendwie unvorhergesehene Sachen kommen auf uns zu und wir müssen einfach reagieren dort drin. Es kommen Sachen, die wir irgendwie nicht so gedacht haben oder vorhergesehen haben und zumal müssen wir einfach funktionieren. Das ist mir so gegangen in der Covid-Zeit. Als Pastor sind wir immer wieder herausgefordert gewesen, uns zu fragen, wie gehen wir um jetzt in der Kirche mit dieser Situation? Wie ist jetzt die Form von Gottesdienst, die angebracht ist? Was können wir machen? Welche Lager können wir wie machen? Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es treibt mich einfach so immer in diesen Gedanken herum. Aber nicht nur das, auch Sorgen kommen in unser Leben, Sachen, die wir irgendwie nicht verstehen, die passieren, Ängste, die zumal da sind, wo wir einfach wie so in einem Hamsterrad sind und in unserem Alltag getrieben sind. Vielleicht auch irgendwelche Anforderungen, die das Geschäft an dich hat, Menschen an dich haben, deine Familie, irgendwelche Erwartungen, wo du das Gefühl hast, musst du genügen. Und wir sind einfach so in einem Hamsterrad rein, müssen funktionieren. Und dort drin bin ich Gott irgendwie extrem dankbar vom Geschenk vom Sabbat. Gott hat uns eine Auszeit geschenkt. Sabbat heisst so viel wie sich draus nehmen, Pause machen, stoppen. Und das ist ein Segen, wo Gott auf dem Tag, also oft ist es in unserem Fall ja ein Tag, irgendein Sonntag oder ein Teil vom Wochenende, wo wir wie uns einfach die Auszeit nehmen, bewusst und sagen, hey, das ist die Zeit vom Sabbat, der Tag, wo nicht wir Menschen am Tag dienen, also am Sabbat, sondern wo uns dient, dir dient, mir dient, wo unserem Wohlergehen dient, wo es uns darf gut gehen, wenn wir das einhalten, sage ich jetzt mal, das Gebot, aber auch, wenn wir uns dafür ausrichten auf Gott, unseren Blick schärfen, unseren Blick richten auf Gott, zumal ein bisschen Sachen können ordnen. Das hat mir das Jahr extrem gut getan, die Allianz-Gebetswoche, Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Habe ich jetzt mal gemerkt, wow, Auszeit ist nicht einfach nur ein Luxus, wo sich die Faulen und Pastoren gönnen können. Sondern Auszeit ist etwas, wo nach Gottes Rhythmus denkt ist für mich. Dass ich mal darf innehalten, meinen Blick richten, meinen Blick schärfen, meine Werte wieder mal darf klären. Weil ich... Wenn ich einfach dran bin und von Geschäft zu Geschäft gehe und vom Arbeiten heimgehe, dann habe ich Familienansprüche, dann gehe ich schlafen, am Morgen geht es wieder los beim Arbeiten, komme heim mit Kind und. So, das ist nicht der Moment, wo Gott an meinem Herz arbeiten kann, an meiner Seele arbeiten kann, sondern es passiert dann und dort etwas, wo ich zur Ruhe komme, wo ich mir eine Auszeit gönne und wo Gott zu mir reden kann. Und wir haben letztes Woche miteinander angeschaut, warum das man überhaupt beten sollen, wenn Gott doch schon alles weiß. Und das Fazit war folgendes. Das Ziel des Gebets ist nicht, dass unser Name oder ist nicht unser Name, unser Reich und unseren Willen Gott aufzuzwingen, sondern ihn aufzugeben. Mein Name, mein Reich, mein Wille aufzugeben und Gott fragen, was möchtest auch du? Und das passiert bei mir oder in meinem Leben genau dort, wo ich mal anhalte vom Alltag. Dort, wo ich mal zur Ruhe komme, wo ich mal durchschnaufe und frage, Gott, was möchtest auch du? Ich merke dort, wo ich getrieben bin, wenn ich getrieben bin in meinem Leben, dann wird mein Gebet egozentrischer. Dann geht es in meinem Gebetsleben viel mehr um mich. Und wenn ich mir der Sabbat gibt den Tag wirklich nutzen und sage, hey Gott, ich möchte mich auf dich ausrichten. Dann merke ich, wie da eine Veränderung passieren darf. Wir möchten heute miteinander weitergehen in dieser Frage oder zum Thema Gebet. Und wir haben es überschrieben mit «Die Gemeinde betet». Eigentlich geht es darum, um einen Text in der Apostelgeschichte. Ich weiss, dass ihr in den letzten Jahren mit Gemeindeformen auseinandergesetzt habt oder Gemeinde kann auch anders funktionieren und so in der Apostelgeschichte ein bisschen unterwegs gewesen sind. Und ich möchte mit euch einen Text anschauen aus Apostelgeschichte 4. Und zwar ist die Situation folgende. Die Jungkirche ist dynamisch unterwegs, sie wächst, da passiert etwas und jetzt gibt es so nieder rundherum. Zumal merken die Leute, da geht etwas ab, da passiert etwas. Da sind Gelähmte geheilt worden und die Ratältesten, der Hohe Rat, der hat mal die Apostel zu sich pfeifen und gefunden, hey, so nicht. Das, was ihr da macht, das ist Gotteslästerung, das geht nicht. Und haben denen einen Maulkorb auferlegt. Haben gesagt, und ihr redet nicht mehr von dem Jesus. Weil die sind dazu gestanden und gefunden, hey, der Kalte ist kalt worden im Namen von Jesus. Und das hat so eine Dynamik gegeben in diesem Volk. Oder dort in Jerusalem. Und dann haben die Apostel einen Maulkorb auferlegt bekommen. Sind ermahnt worden und sind dann wieder freigelassen worden. Aber das war so der Anfang von dieser Verfolgung. Und dort starten wir jetzt Apostelgeschichte 4 ab Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen, den Stämmen Israels, gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet und den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ein Text mit einer wahnsinnigen Fülle und ich habe vier Inspirationen heute Morgen mitgenommen, die wir uns anschauen aus dem Text, aus dem Gebet von dieser jungen Kirche. Bevor wir das machen, ist mir aber ein modernes Lied im Radio gelaufen. Während meiner Predigtvorbereitung ist das im Radio gelaufen. Und irgendwie hat es mich inspiriert im Zusammenhang von diesem Text. Und zwar schreibt ein junger deutscher Sänger, Vincent Weiss, während einer Beziehungskrise folgendes. Also die Beziehung ist irgendwie auseinander. Und dann schreibt er in seinem Lied Wunder im Refrain: Ey, es wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Und es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren. Und auch wenn viel zu viel dagegen steht, wir wissen eigentlich, wie es besser geht. Ey, dann wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Ey, nicht an Wunder zu glauben. Geht da noch was? Das wäre doch was. Wunder. Gott tut etwas, wo irgendwie Ehrfurcht auslöst. Gott, wo handelt und etwas in Bewegung setzt, wo Menschen, in den Menschen eine Bewunderung auslöst und auf Gott zeigt. Also Wunder ist nichts wie ein handelnder Gott, der mit seinen Taten möchte, dass auf ihn gezeigt wird. Also, dass er gross gemacht wird, er, Gott, der selber von sich Zeugnis ableitet, in dem, dass er etwas Gewaltiges tut. Glaubst du noch an Wunder? Glaubst du noch, dass etwas Übernatürliches passieren kann, das nicht erklärbar ist? Dass Gott handeln kann, so dass wir es uns nicht erklären können? Glaubst du das wirklich? In diesem Text geht es aber in erster Linie eben nicht um Wunder. Es geht nicht darum, um das gewaltige Wunder, das Gott tun hat. Es ist auch nicht irgendwie ein Individualtext, wo es einfach nur um dein Gebetsleben geht. Sondern es ist ein Text, wo es ums Wir geht. Um die Kirche, ums Miteinander. Und darum die erste Inspiration aus dem Text. Die Gemeinde betet einmütig. Es heisst im Text, dass sie zu ihren Mitchristen sind. Nach dem aufwühlenden Erlebnis vor dem Hohen Rat erstmal gefangen genommen werden, müssen Aussprache halten oder angehört zu werden. Das war sehr aufwühlend für die junge Christengemeinde. Das erste Mal, wo da richtig irgendwie gegen sie geschaffen wird. Und jetzt gehen sie zu ihren Mitchristen. Eigentlich übersetzt heisst es zu den Ihrigen. Der Ort, wo man sich daheim fühlt, wo man sich wohl fühlt, wo man hingeht, wenn man etwas erlebt hat, was schwierig ist. In unserem Kulturkreis ist das wahrscheinlich meistens Familie, Freunde, Nähe, Ehepartner. Wenn du etwas erlebt hast, wo aufwühlend ist, wohin gehst? Und für die Apostel war klar, hey, unsere Familie, sie ist die Kirche. Nach dem, was wir erlebt haben, gehen wir in die Kirche. Gehen wir in das Miteinander von diesen Christen. Und ich wünschte mir, dass du von dieser Kirche hier kannst sagen, hey, Krishona, Robas Freistadt Tief ist meine Familie. Wenn ich etwas erlebt habe, dann teile ich das da, weil wir miteinander einstehen können im Gebet. Weil wir miteinander und füreinander einstehen können. Das ist meine Heimat, mein geistliches Zuhause, meine Familie. Und dann, nachdem sie zu ihrer Familie, zu den ihrigen gegangen sind, lesen wir nichts von einer Aussprache. Irgendwie, wo die Haltung der Apostel billiget worden ist und gesagt worden ist, wie gut, dass sie reagiert haben vor dem Hohen Rat, was sie alles gut gemacht haben und vielleicht nächstes Mal besser hätten können machen. Wir lesen auch nichts davon, dass irgendwie das Unrecht von der Regierung angeprangert worden ist und sie gefunden haben, hey, das kann es doch nicht sein, die Machtkonzentration, die jetzt hier bei der Regierung passiert, dass die sich alles an sich reissen und das kann es doch nicht sein, wir haben doch da eine gewisse Freiheit. Oder dass sie irgendwie abgewogen haben, die richtige Mitte zwischen der geforderten Festigkeit, die Jesus ihnen erklärt hat, oder? Und irgendwie der gebotenen Vorsicht, weil jetzt da ein anderes Reich, also ein weltliches Reich, gegen sie arbeitet. Und jetzt müssen sie mal abwägen, was ist denn jetzt richtig? Sollen wir jetzt da fest bleiben oder sollen wir vorsichtig sein? Und jetzt merken wir schon mitten drin, es geht auch uns etwas an. Sobald es schwierig wird, sobald wir vielleicht ein bisschen unter Druck kommen, gibt es ganz verschiedene Meinungen unter uns. Es gibt ganz verschiedene Meinungen, wie man jetzt könnte handeln. Und ich bin sicher, das hat es auch hier gegeben. Verschiedene Meinungen, wie man denn jetzt sollte umgehen in dieser Situation. Wie dass sie sollen reagieren auf das, was von ihnen von oben quasi befohlen worden ist, auf den Maulkorb. Sie haben sich nicht auf Diskussionen eingelassen. Sie haben nicht irgendwie jetzt gefunden, wir müssen jetzt das ausdiskutieren oder so, sondern was man lesen ist, sie sind einmütig ins Gebet. Miteinander. Nicht jeder für sich und hat seinen Gott darum bittet, was er jetzt im Moment gerade für richtig hält. Sondern sie sind miteinander zusammen ins Gebet. Zusammen vor den Gott treten. Und vielleicht kennst du das mit dem Maulkorb, gell? Das ist in der Schweiz nicht viel anders. Es gibt so eine stille Übereinkunft in unserer Gesellschaft, die heisst, du kannst mit mir über alles reden. Gott und die Welt. Aber sag mir ja nicht, dass Jesus der einzige Weg zum Leben ist. Das ist so eine stille Übereinkunft, die es irgendwie gibt in der Schweiz. Du kannst mit mir über alles reden. Aber ich muss meine Wahrheit selber finden und jeder muss irgendwie selber zu seiner Wahrheit kommen und so. Sag mir ja nicht, dass Jesus der einzige Weg zum Leben ist. Und irgendwie sind wir im Laufe der Zeit und mit der Entwicklung von der Gesellschaft und sind wir eingeschüchtert von dieser Gesinnung. Und zumal reden wir nicht mehr wirklich über das, was unser Lebensmittelpunkt ist. Das, wo unser Herz eigentlich dafür brennt. Das, wo wir sagen, hey, das ist unser Leben. Das ist die Wahrheit. Mal verstummt die und wir haben wie so einen Maulkorb auferlegt bekommen von unserer Gesellschaft, von dieser Gesinnung, dass man nicht mehr darf über eine Wahrheit reden. Weil diese Wahrheit gibt es ja anscheinend nicht. Die Kirche, die hat eine versöhnte Verschiedenheit gelebt. Ich habe ein Zitat dabei von einer evangelischen Pfarrerin, die ich finde, die bringt das sau gut auf den Punkt. Und zwar sagt sie Folgendes. Einmütig zu beten heißt den gemeinsamen Auftrag, die gemeinsame Verantwortung, die gemeinsame Herausforderung anzunehmen und miteinander vor Gott zu treten. Um einmütig zu beten, müssen wir nicht alle im gleichen Schritt laufen und im gleichen Takt ticken. Aber wir müssen uns selbst mit unseren ureigenen Wünschen und Vorstellungen aus dem Zentrum rücken, um bereit zu sein, im Wir zu sprechen, zu bitten, zu hören. Das ist das, was Kirche ausmacht. Es dreht sich nicht um mich, um mein Ego, um meine Wünsche, sondern ich rücke das zum Zentrum aus und setze das Kreuz in die Mitte. Das Kreuz oder Jesus Christus, Gott ist der Mittelpunkt von unserem Miteinander. Und zusammen schauen wir jetzt dorthin. Nicht auf uns selber. Und egal wie weit du dich wegfühlst von Jesus, egal wie nah du dich jetzt dem Kreuz fühlst oder nicht, Kirche ist, wenn wir gemeinsam da hinschauen. Das ist unser Blickwinkel. Und uns auf den Weg machen, dem Jesus ähnlicher zu werden. Dem Jesus immer mehr zu vertrauen. Dem Gott zu vertrauen. Das ist Kirche. Wir müssen nicht alle gleich denken, nicht alle gleich ticken. Und wenn dir das mal gesagt worden ist oder irgendwie du das zu spüren bekommen hast, dass das Miteinander von Kirche nur mehr funktioniert, wenn alle gleich denken, nein. Kirche heisst, ich rücke mein Ego aus dem Zentrum und schaue auf Jesus. Und jetzt gehen wir miteinander den Weg. Miteinander gehen wir einen Weg näher zu dem Kreuz. Das ist Kirche. Die Gemeinde betet einmütig. Gell, und das wird vor allem dann schwierig, wenn es ungerecht wird. Dann merke ich es mal wieder, wenn ich mich zum Beispiel ungerecht behandelt fühle, wie mein Ego durchdrückt. Wie meine Erziehung, dort, wo ich herkomme, meine Herkunftsfamilie, zumal wieder ganz eine laute Stimme hat, wenn irgendwie meine Begrenzungen führen kommen, wenn es unfair wird, dann kommt das zum Tragen, dass ich wegschaue von mir selber, hin auf Gott, mich nicht auf Diskussionen einlasse, über das Richtige, wie das wir jetzt handeln sollen, sondern miteinander auf Gott schauen. Die Gemeinde lebt eine versöhnte Verschiedenheit, weil es nicht ums Ego vom Einzelnen geht, ums richtige Denken, wie wir jetzt in dieser Situation handeln können, sondern weil sie miteinander auf Jesus Christus schauen. Und dann betet die Kirche. Jetzt fängt das Gebet erst an. Und die Kirche, die Gemeinde, betet den Alleskönner an. Und zwar heißt es da, du großer Herrscher. Viele Übersetzungen übersetzen einfach nur mit Herr. Im Griechischen wird dort das Wort gebraucht, Despotes. Und das Wort, das hat eine Fülle, die ich bis zu der Vorbereitung dieser Predigt nicht realisiert habe. Und zwar, wenn da heißt, du großer Herrscher oder Despotes, Herr, dann heisst das, du uneingeschränkter Machtinhaber. Hey, du bist mächtig, du wirst durch kein Gesetz irgendwie in deiner Machtentfaltung eingrenzt. Du bist der, der über alles regiert. Nichts kann dich irgendwie eingrenzen in deiner Machtentfaltung. Es gibt nichts auf dieser Welt, wo dich einschränkt. Das ist Bedeutung von dem Wort Despotes. In einem absoluten Sinn, uneingeschränkt können herrschen. Wie fühlst du das Wort Herr, wenn du das liest in deiner deutschen Übersetzung? Das ist das Gottesbild, das die erste Kirche hatte. Der Gott, den sie angebeten haben, hat uneingeschränkt in deiner Machtfülle. Du bist Herrscher, du bist König. Gell, wir alle, wir stellen uns irgendein Gottesspiel zusammen aufgrund von unseren Prägungen, unserem Bibelverständnis. Wir konstruieren unseren Gott aufgrund von dem, was wir gehört haben, erlebt haben, aufgrund von deiner Herkunftsfamilie, aufgrund von unserer Kultur. Wir alle konstruieren uns irgendeinen Gott. Und wir sind nicht fähig, den Gott in seiner ganzen Fülle zu greifen. Und ich wünsche mir, dass wir parat sind, dass Gott unser Gottesbild immer wieder neu darf erweitern darf. Dass Gott immer wieder neu darf zeigen, wer er ist. Nie mit dem Anspruch, dass wir Gott irgendwann haben können fassen, in seiner Größe, in seiner Machtfülle. Aber mit dem Wunsch, immer mehr zu erkennen, wer er ist. Und egal, wie lange du schon dabei bist oder wie gut du das Gefühl hast, dass du Gott kennst, da gibt es noch so viel, was wir entdecken dürfen. Von wem lässt du dein Gottesbild prägen? Ich wünsche mir, dass wir wie der Mose können beten, Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder so wie du? Ich wünsche mir, dass unser Gottesbild immer mehr erweitert werden und wir irgendwann beten dürfen, wie der Mose. Gell, und mein Gottesbild ist noch nie angepasst worden im Ketz vom Alltag. Mein Gottesbild ist noch nie angepasst worden, wenn ich von To-Do zu To-Do säckle. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jemandem etwas beweisen und darum einen Haufen Aufgaben annehmen und das Gefühl habe, das bringe ich schon noch unter den Hut vom Pastor sein und Lars sein und Familien und Miriam und Ehe und einfach. Sondern mein Gottesbild hat sich dort anpassen dürfen, wo ich still geworden bin. Wo ich das Geschenk vom Sabbat angenommen habe und gesagt habe, hey Gott, ich möchte von dir beschenkt werden. Ich möchte zur Ruhe kommen. Ich möchte still werden. Dort, wo ich mir vergegenwärtigt habe, wer Jesus ist, wer Gott ist. Und wenn wir das tun, dann bezeugen wir ihm unsere tiefste Anerkennung. Und das ist Anbetung. Das ist Anbetung, wenn wir uns vergegenwärtigen, wer unser Gott ist. Ihm die Anerkennung geben, die ihm gehört. Das ist Anbetung. Und dann betet dir Gott nicht nur ihren Alleskönner an, sondern gemeint betet Gott zentriert. Zmitz drin im Gebet merken sie zumal, wow, der Weg, wo wir gehen in der Verfolgung, das ist der Weg von Jesus. In der Verfolgung ist ein heilsgeschichtlicher Weg. Das ist nicht einfach nur etwas, was an uns passiert, sondern da passiert Heilsgeschichte. Die Kirche geht immer den Weg von Jesus. Sie haben es mal gemerkt, hey wow, die Verfolgung, das ist passiert nach dem Ratschluss von Gott. Und sie haben keinen Vorwurf gemacht. Sie haben sich dieser Wirklichkeit gebeugt und gesagt, Gott, wenn du das willst, wenn das nach deinem Plan passiert, dann beugen wir uns dem. Es ist ganz normal, dass uns das begegnet. Die Bibel sagt nie, dass wenn wir mit Jesus und mit Gott unterwegs sind, dass wir ein einfaches Leben werden haben, dass es easy wird. Manchmal wünschen wir uns doch das, dass wir irgendwie schon im Himmel sind, dass kein Leid mehr gibt, dass nichts mehr schwierig ist in unserem Leben. Es ist ganz normal, dass uns das begegnet. Und sie jammert nicht, warum lässt du das zu? Warum jetzt genau in meinem Leben? Warum jetzt genau in unserem Miteinander? Warum passiert jetzt genau mir das? Nicht von dem, sondern sie sagen, Herr, wir wissen, dass das kommt. Wir wissen, dass das wird passieren. Ich möchte ein ganz aktuelles Beispiel machen. Gell? Covid haben wir am liebsten schon jetzt hinter uns lassen. Aber trotzdem hat mir das irgendwie etwas gezeigt. Und zwar ist Covid und Endzeit ganz ein heiß diskutiertes Thema. Was da als auf und ab diskutiert worden ist, wie jetzt die Zeichen der Zeit sollen deutet werden mit dem Covid. Ich habe das Ganze recht relaxed genommen, weil das Erste seit Jesus im Himmel ist, leben wir in einer Endzeit. Und zum Zweiten, es sind alle Zeichen oder alle Ereignisse sind immer deutet worden. Und bis jetzt sind wir irgendwie immer daneben gelegen, egal wie wir die Zeichen von der Zeit deutet haben. Vielleicht liegt dann der Letzte, der irgendwie etwas deutet, richtig. Aber was uns die Offenbarung und die Bibel zeigt, ist, hey, es wird nicht nur einfach werden. Aber es gibt ein Licht in der Nacht. Hey, wenn es schwierig ist, das wird auf uns zukommen, dass die Regierung irgendwie Macht probiert, bei sich zu bunkern, dass wir unserer Freiheit entraubt werden, das passiert. Das ist nichts außergewöhnlich Schlimmes, was wir jetzt wegbetten müssen. Das passiert. Und es ist eigentlich egal, weil dort drinnen wünsche ich mir, dass wir den gleichen Wunsch haben wie die erste Kirche, wie die Apostel. Und zwar haben sie einen einzigen Wunsch gehabt in diesem Gebet. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Sie haben Gott um nichts gebeten, wie nur um etwas. Und zwar, furchtlos und unerschrocken Jesus können gross zu machen. Egal, in welcher Situation du bist, egal, was das Leben mit dir spielt. Wo man vor Schwierigkeiten kommen, wo es schwierig ist in unserem Umfeld, in unserem Miteinander. Der Wunsch in der Gesellschaft, der Wunsch von dieser Kirche ist einer gewesen, Gottes Ehre gross zu machen. Gott zu ehren. Das ist die einzige Bitte um die Hilfe, dass sie seine Botschaft können verkünden können. Furchtlos und unerschrocken. Sie wollen Gott gross machen, indem das Wiederherstellung darf stattfinden in ihrem Umfeld. Dass Menschen dafür zurückfinden zu dem Gott und zu ihrem eigentlichen Ich. Dass Beziehungen dürfen versöhnt werden. Dass Menschen dürfen geheilt werden. Dass sie das Evangelium dürfen raustragen. Gottes Ehre dürfen gross machen. Gott könnte ehren in allem, egal wie es rundum aussieht. Das war ihr Wunsch gewesen. Und wir sind wieder beim dem Punkt, es geht nicht um mein Ego. Es geht nicht um mein Reich, um meine Wünsche, um meinen Namen, sondern es geht um Gottes Ehre. Ich wünschte mir, dass unser Gebet prägt sein von dem Wunsch, Gottes Ehre gross zu machen, egal in welchen Umständen. Ihn können zu ehren in unserem Leben, in unserer Situation, in unserem Umfeld. Es ist ein Gebet, nicht irgendwie um unsere Selbstverwirklichung geht. Um mein Reich. Um den Lars. Sondern um Gott. Dass meine Wünsche und meine Anliegen dafür übereinstimmen mit Gottes Wünsche und Anliegen. Dass das darf passieren. Und in dem, dass die Gemeinde alles können anbeten, in dem, dass die Gemeinde konzentriert betet, wird die Gemeinde zur Alleserwarterin. Wenn es um Gott geht und seine Verherrlichung, dann können wir zur Alleserwarter werden in unserem Gebet. Dann können wir im Miteinander zu Alleserwarter werden. Dem Text, den wir jetzt angeschaut haben miteinander, gibt es kein Imperativ. Das ist nicht irgendwie ein Text, ein Lehrtext, sondern einfach eine Inspiration für unser Miteinander, für das Gebet, für uns als Kirche. Und wir können nur hin zu Gott schauen, weg von uns selber, weil wir wissen, hey, ich bin Gott nicht egal. Meine Umstände sind Gott nicht egal. Wenn ich wegschaue von mir selber, immer im tiefsten Bewusstsein, Gott nimmt mich ernst, nimmt meine Situation ernst. Ich bin ihm nicht egal. Und das lässt uns auf Gott schauen. Darum können wir uns abwenden von unserem Ego hin zu Gott. Und können unseren Fokus neu ausrichten. Das Gebet zum Alleskönner lässt uns alles erwarten. Ich habe den Text von Vincent Weiss umformuliert. Ey, wir können doch alles von Gott erwarten. Und es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren. Und auch wenn viel zu viel dagegen steht, wir wissen eigentlich, wie es besser geht. Ey, dann wäre es schön arm, nicht für Wunder zu beten. Ey, nicht für Wunder zu beten. Amen.